Wie geht es dir, wenn du an die Zukunft denkst? Herrscht bei dir Vorfreude, Zuversicht, Hoffnung oder eher Angst, Sorgen, Unsicherheit? Auch wenn wir es ab und zu versuchen zu verdrängen, kommt immer wieder die Frage auf, wie wird es weitergehen? Was bringt die Zukunft? Was kommt noch alles auf uns zu? Wenn ich manchmal am Abend die Tagesschau schaue, dann werden immer wieder Experten eingeschaltet. Es gibt Gesundheitsexperten, es gibt Politikexperten, Finanzenexperten, Asienexperten, Afghanistanexperten, Klimaexperten. Und die werden immer wieder gefragt, wie schätzen Sie diese Lage ein? Und was für Prognosen können Sie machen? Wie ordnen Sie die aktuellen Entwicklungen ein? Und was erwarten Sie für die Zukunft? Menschen verlassen sich auf die Weisheit und Kompetenz anderer Menschen. Aber ich habe mich gefragt, wann lernen wir, Gott zu fragen, wie er das Ganze einschätzt? Wann demütigen wir uns vor Gott und anerkennen, wir wissen es wirklich nicht, wir haben es nicht im Griff und wir brauchen seine Expertise. Wenn wir die gegenwärtige Situation anschauen, die Umstände, dann haben wir nicht viel Grund zur Hoffnung für die Zukunft. Ähnlich erlebt es auch der Prophet Habakuk. Er schaut die Umstände in seinem Volk und er ist verzweifelt. So viel Unrecht, so viel Bosheit, so viel Unterdrückung, so viel Gottlosigkeit. Vielleicht geht es dir manchmal auch ähnlich, wenn du in unsere Welt schaust. Und er fragt Gott, er kommt zu Gott und im Gespräch mit Gott fragt er, warum greifst du nicht ein? Und Gott antwortet ihm und sagt, ich werde eingreifen, ich werde das Böse bestrafen, indem ich die Babylonier, dieses grausame Volk, schicken werde, um das Volk zu richten. Und Habakuk ist erschrocken, wo er diese Antwort bekommt von Gott und fragt ihn, aber Gott, die sind noch schlimmer als die Juden. Warum schickst du die? Warum nutzest du so ein grausames Instrument, um uns bestrafen? Eigentlich müsstest du auch sie bestrafen. Und Gott antwortet ihm und sagt, auch sie werde ich bestrafen, auch sie werden mein Gericht zu spüren bekommen. In Habakuk Kapitel 2 befinden wir uns heute an einer speziellen Stelle. Und wir lesen, wie Habakuk nicht einfach auf die Umstände starrt und verzweifelt ist, sondern er erwartet eine Expertise von Gott. Er fragt Gott, wie schätzt du die Lage ein? Was hast du mit all dem vor? Und wie willst du in der Zukunft wirken? Wir lesen davon in Habakuk Kapitel 2, ab Vers 1. Die ersten vier Verse heißt es hier, auf meine Warte will ich treten und auf dem Turm mich aufstellen, damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird und was ich als Antwort weitergeben soll auf meine Klage hin. Da antwortete mir der Herr und sprach, schreibe die Offenbarung nieder und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Denn die Offenbarung wartet noch auf die bestimmte Zeit und doch eilt sie auf das Ende zu und wird nicht trügen. Wenn sie sich verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Siehe, der Vermessene oder der Hochmütige, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Habakuk beschreibt sich hier als ein Wächter, der auf der Stadtmauer, auf dem Wächterturm geht, um zu schauen. Ein ganz starkes Bild hier, können wir uns das so vorstellen. Auf der Stadtmauer ist er am Schauen. Er schaut nicht einfach auf die Umstände, sondern er will sehen, was Gott sieht. Er will die Expertise von Gott empfangen. Gott, wie schätzt du das Ganze ein? Wie siehst du das? Er will Ausschau halten. Damals war es so, dass die Städte große Mauern hatten und Wächtertürme, damit die Wächter von Weitem sehen konnten, wenn Gefahr drohte, wenn irgendjemand, ein Feind, sich der Stadt näherte. Und die Funktion des Wächters war einfach, zu schauen, zu beobachten und zu warnen. Achtung, Gefahr, die Feinde kommen. Aber Habakuk schaut nicht einfach, oh, kommen die Babylonier jetzt oder kommen sie nicht, sondern er schaut und wartet darauf, dass Gott ihm zeigt, wie er die Situation sieht. Damit ich Ausschau halte und sehe, was er mir sagen wird. Und die Frage ist, worauf schaust du? Vielleicht bist du mehr am Fernseher schauen, als auf das, was Gott dir zeigen will. Worauf fokussieren wir uns in dieser Situation? Wann hast du das letzte Mal Gott gefragt, wie schätzt du die Situation ein? Wie siehst du die Lage in unserer Welt? Wie bildest du dir eine Meinung? Durch Fernsehen oder indem du Gott fragst? Und Habakuk ermutigt uns hier, wie ein Wächter auf die Mauer zu gehen und Gott zu fragen. Und Gott weiht ihn in seine Geheimnisse ein, in seine Pläne ein. Warum? Weil Habakuk gefragt hat. Wann hast du das letzte Mal Gott Fragen gestellt? Von Habakuk können wir lernen, in unserem Gebet auch Zeiten des Hörens, des Sehens, des Fragens einzubauen, dass wir Gott Fragen stellen und ihn bitten, uns seine Expertise zu geben. Und Gott sagt ihm hier, schreibe die Offenbarung nieder. Schreib sie nieder. Und grabe sie in Tafeln ein, damit man sie geläufig lesen kann. Warum soll er das schreiben? Damit die Worte nicht vergessen gehen. Ich glaube, Gott spricht viel mehr zu uns, als es uns bewusst ist, aber so oft vergessen wir, was er gesagt hat. Deshalb habe ich mir zur Gewohnheit gemacht, jedes Mal, wenn ich in der Bibel lese, jedes Mal, wenn ich eine Predigt höre, ein Notizheft dabei zu sein, um mir Sachen aufzuschreiben, damit ich es nicht schnell wieder vergesse. Wer von euch ist heute mit dieser Erwartung im Gottesdienst gekommen, dass Gott zu dir redet? Erwartest du das überhaupt? Hast du etwas zum Schreiben mitgebracht? Oder denkst, ja, das werde ich sowieso nicht vergessen, ich habe so ein gutes Gedächtnis. Ich vergesse sehr schnell, deshalb schreibe ich mir die Sachen auf. Und du musst keine steinerne Tafel mitschleppen wie der Habakuk, sondern einfach ein Notizheft oder auf dein Handy dir Notizen machen, damit wir nicht vergessen. Und warum sagt Gott, er soll sich das aufschreiben? Einerseits wegen des Vergessens, andererseits, weil gewisse Worte Gottes erst später Sinn machen. Das ist wichtig, sie mal zu deponieren und vielleicht verstehen wir sie im Moment nicht oder sie werden sich erst später erfüllen. Und deshalb ist es wichtig, sie mal festzuschreiben, niederzuschreiben, damit wir sie immer wieder anschauen können. Und wenn Gott etwas zu dir gesprochen hat, dann schreib es nieder, damit du es nicht vergisst und damit du es immer wieder anschaust, bis sich das erfüllt, was Gott dir gesagt hat. Ja, manchmal, wenn Gott zu uns gesprochen hat, ist einfach Warten angesagt. Gott sagt auch ihm hier, wenn sich das verzögert, so warte auf sie, denn sie wird gewiss eintreffen und nicht ausbleiben. Und vielleicht hat Gott etwas zu dir gesprochen und du merkst, ah, nein, ich sehe nichts davon. Dann warte wie der Habakuk, halt fest, klammere dich fest an Gottes Wort. Das heißt, sein Name Habakuk, der sich an Gott klammert, klammere dich an Gott und an seinem Wort und warte geduldig, bis er sein Wort erfüllt. Aber vielleicht fragst du dich, ja, aber was hat Gott ihm gesagt? Es wäre spannend zu erfahren, was hat er denn gesehen dort auf dem Wächterturm? Er sagt ihm zuerst in Vers 4, siehe, der Vermessene oder der Stolze, unaufrichtig ist seine Seele in ihm, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Mit anderen Worten, nur der wird leben, der Gottes Willen tut und ihm vertraut. Wer aber hochmütig und unaufrichtig ist, verfehlt sein Ziel, der wird nicht bleiben. Der übermütige Mann wird nicht bleiben, heißt es in Vers 5. Das heißt, für Menschen, die sich auf ihre eigene Weisheit und Stärke verlassen, statt auf Gott, bringt die Zukunft nichts Gutes. Aber für diejenigen, die Gottes Gerechtigkeit suchen, gibt es eine Hoffnung für die Zukunft. Der Gerechte wird durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen auf Gott leben. Das heißt, deine Zukunft hängt davon ab, wem du vertraust. Ob du Gott vertraust oder du dich auf deine eigene Weisheit und Stärke verlässt und Gott missachtest. Weißt du, Gott ist nicht einfach nur ein liebender Gott, ein liebender Papa, sondern auch ein gerechter Richter. Und oft sprechen wir wie zu wenig über diese Dimension. Er ist ein gerechter Richter. Und Habakuk beschreibt in den folgenden Versen, was er gehört hat. Er hat gehört, dass Gott sein Gericht senden wird. Nicht nur über sein eigenes Volk und über das Unrecht der Juden, sondern auch über die Babylonier. Und die Antwort von Gott bezieht sich nicht nur auf das Volk Babylon, sondern auch auf alle Nationen, die so leben wie sie. Es ist eine Warnung auch für unsere Zeit, für unsere Nation, für unsere Generation. Gott wird das Unrecht bestrafen und für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Lasst uns in diese Antwort von Gott, in diese Gerichtsbotschaft von Gott einsteigen. Wir lesen sie ab Vers 5. Und dazu kommt noch, dass der Wein tückisch ist. Der übermütige Mann wird nicht bleiben. Er, der seinen Rachen weit aufgesperrt hat wie das Totenreich und unersättlich ist wie der Tod, dass er alle Völker zu sich sammeln und alle Nationen an sich ziehen will. Werden nicht diese alle einen Spruch über ihn anheben und ein Spottlied in Rätseln auf ihn anstimmen? Man wird sagen, wehe dem, der sich bereichert mit dem, was ihm nicht gehört. Wie lange noch? Und der sich mit Pfandgut beschwert. Diese Worte sind auch für uns sehr aktuell. Auch in unserer Zeit passiert das. Werden nicht plötzlich die aufstehen, die dich beißen werden und die aufwachen, die dich wegjagen werden, sodass du ihnen zu Beute wirst? Denn wie du viele Völker geplündert hast, so sollen alle übrig gebliebenen Völker dich plündern wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Wehe dem, der Ungerechten Gewinn macht für sein Haus und dann sein Nest in der Höhe anzulegen und sicher zu sein vor dem Unglück. Wie viele Menschen bauen auch heutzutage auf falsche Sicherheiten und die denken, wenn ich ein volles Konto habe, wenn ich eine gute Krankenkasse habe, dann bin ich sicher vor dem Unglück. Das ist trügerisch. Du hast beschlossen, was deinem Haus zu Schande gereicht, nämlich die Vertilgung vieler Völker und durch deine Sünden hast du deine Seele verwirkt. Ja, der Stein wird aus der Mauer heraus schreien und der Balken im Holzwerk ihm antworten. Wehe dem, der Städte mit Blut baut und Ortschaften auf Ungerechtigkeit gründet. Siehe, kommt es nicht von dem Herrn der Herrscharen, dass Völker fürs Feuer arbeiten und Nationen für nichts sich abmühen? Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Wehe dir, der du deinem Nächsten zu trinken gibst und ihm deinen Gluttrank einschenkst und ihn auch betrunken machst, um seine Blöße zu sehen. Du hast dich an Schande gesättigt statt an Ehre, so trinke auch du und zeige dein Unbeschnittensein. Die Reihe wird auch an dich kommen, den Becher aus der rechten Hand des Herrn zu nehmen und Schande wird auf deine Herrlichkeit fallen. Denn die Gewalttat, die am Libanon begangen wurde, wird dann über dich kommen und die Verheerung, die an den wilden Tieren begangen wurde und die sie in Schrecken versetzte, und zwar wegen des vergossenen Menschenblutes und wegen der Vergewaltigung des Landes, der Stadt und aller ihrer Bewohner. Ein gemeißeltes Bild, was nützt es, dass der Bildhauer es geschaffen hat? Was nützt ein gegossenes Bild und ein Lügenlehrer dazu? Denn der es gemacht hat, vertraut auf sein eigenes Machwerk, sodass er stumme Götzen verfertigt. Wie oft vertrauen auch heute Menschen auf ihr eigenes Werk? Und hier heißt es weiter, wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf, und zum stummen Stein steh auf. Kann er denn lehren? siehe, er ist Gold, er ist in Gold und Silber gefasst und es ist gar kein Geist in ihm. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Sei still vor ihm, du ganze Erde. Was für eine krasse Antwort von Gott. Und ich kann mir vorstellen, wie erschrocken Habakuk gewesen sein muss, diese Worte zu hören. Gott kündigt eine Zeit des Gerichts über Babylon und damit auch eine Zeit des Gerichts über alle Völker, die so leben wie Babylon. Und er wird jede böse Tat bestrafen. Diese Gerichtsbotschaft von Gott beinhaltet, wenn wir genau schauen, 5 Wehrufe von Gott. Gott klagt die ungerechte Wirtschaft an. Diejenigen, die sich auf Kosten anderer Menschen bereichern, die andere ausnutzen, damit sie immer reicher werden. Er klagt diejenigen an, die auf falsche Sicherheiten bauen. Er klagt diejenigen an, die Ausbeutung und Unterdrückung leben. Er klagt den Alkoholmissbrauch und die sexuelle Zügellosigkeit an. Er klagt den Götzendienst an, dass Menschen der Schöpfung mehr vertrauen als dem Schöpfer. All das sind aktuelle Themen auch in unserer Gesellschaft. Dass Menschen mehr dem vertrauen, was sie selber können, statt Gott. Und Gott kündigt an, all das lasse ich nicht unbestraft. Ich werde Babylon richten. Doch Babylon ist kein Einzelfall. Die meisten Nationen werden früher oder später irgendwann wie Babylon. Auch Europa, auch die Schweiz entwickelt sich in diese Richtung. Immer gottloser, immer schlimmer. Immer weiter weg von Gott. Und ich habe mich gefragt, was für Wehrufe würde Gott heute über unser Land aussprechen? Wie lange wird er noch zusehen, wie die Schweiz Gott missachtet? Die Schweiz ist immer noch sehr stolz und verlässt sich auf die eigene Weisheit und Stärke. Sie meint es selber in der Hand zu haben, auch diese Krise beenden zu können, statt sich vor Gott zu demütigen und ihn zu fragen, ihn zu bitten, heile du unser Land. Gott, glaube ich, ruft heute noch, weh dir, weh euch, weh dem, der sich auf seinen eigenen Verstand verlässt, statt Gott zu vertrauen. Weh dem, der den Namen Gottes aus der Bundesverfassung entfernen will. Weh denen, die Ehe nennen, was Gott ein Gräuel nennt. Weh dem, der aus Gesundheit ein Götze macht. Weh dem, der aus seinem eigenen Ego ein Götze gemacht hat. Weh denen, die mehr ihrem Wohlstand und Bankkonten vertrauen als Gott. Weh dem Hochmütigen. Weh dem, der sein Leben auf trügerische Sicherheiten aufbaut. Der meint, selber schauen zu können, dass er sicher vor dem Unglück ist. Weh dem Volk, das seine ungeborenen Kinder umbringt. Weh dem Volk, der sich gottlose Gesetze gibt. Weh dem Volk, der Gott aus den Schulen ausgeschlossen hat. Weh dir, Schweiz. Gott wird auch die Schweiz richten, wenn sie nicht umkehrt. Er will sie warnen. Noch ist es Zeit, zu Gott umzukehren. Deshalb hatte Gott damals auch den Propheten Jona nach Ninive geschickt. Nicht einfach zu meiner Drohbotschaft bringen, sondern dass die Leute umkehren. Wenn Gott eine Gerichtsbotschaft schickt, dann gibt es noch Hoffnung. Wenn er uns einfach richten würde, dann würde er einfach nichts mehr sagen. Aber indem er eine Botschaft sendet, sagt er, es ist noch Zeit umzukehren. Lasst euch warnen. Und ich glaube, das ist auch unsere Verantwortung als Kinder Gottes, als Volk Gottes, dass wir sehen, was Gott sieht, dass wir Verständnis empfangen von Gott über die Situation und dass wir warnen, dass wir die Menschen warnen. Wie auf einer Straße, auf einer kurvenreichen Straße gibt es immer wieder Warnschilder. Warum? Damit man nicht geradeaus fährt und in den Abgrund fällt und stirbt. So muss auch unsere Welt, unsere Gesellschaft gewarnt werden. Es geht nicht um Angstmachereien, dass wir unseren Leuten Angst machen, aber es ist wichtig, nebst dem liebenden Gott, auch den richtenden Gott in Gespräch zu bringen, damit wir den Leuten sagen, Achtung, wir müssen uns alle vor Gott verantworten eines Tages. Und er wird jedes Unrecht bestrafen, weil er ein gerechter Richter ist. Und Gott richtet nicht nur im Endgericht am Schluss, sondern jetzt schon. Das, was wir aktuell erleben, ist auch Teil der Folgen von dem Unrecht dieses Volkes. Gott sendet Seuchen, heißt es auch in der Bibel, und lässt Erschütterungen zu, damit Menschen erkennen, dass sie es nicht selber in der Hand haben, damit Menschen ihren Stolz bekennen können und zu Gott umkehren. Sie sind wie Weckrufe von Gott. Hey, wacht auf! Gott will uns wachrütteln. Und er fängt bei seinem Volk an. Das Gericht fängt beim Volk Gottes an, heißt es im 1. Petrus 4, 17. Und dann richtet er die Welt. Und für uns, die Gott vertrauen, ist diese Zeit in erster Linie ein Läuterungsprozess. Petrus beschreibt das als eine Feuerprobe, wo unser Vertrauen auf die Probe gestellt wird. Vertrauen wir Gott wirklich? Es ist eine Zeit der Reinigung, wo wir uns reinigen lassen, wo wir uns prüfen lassen. Gibt es irgendeinen Bereich in meinem Leben, wo Gott mir selber sagt, weh dir? Wo ist es dran, dass ich umkehre? Wo ist es dran, dass ich meinen Hochmut ablege und mich demütige vor Gott und sage, ich habe es nicht im Griff, ich brauche dich? Diese Zeit wird zeigen, ob wir Gott wirklich vertrauen oder nicht. Können wir Gott vertrauen wie Habakuk, auch wenn die Umstände schwierig sind, auch wenn wir noch nichts sehen von dem, was Gott angekündigt hat? Habakuk klammert sich trotz allem an Gott. Und er weiß, für die gottlose Welt bringt die Zukunft nichts Gutes, nur Gericht. Aber für diejenigen, die sich fest an Gott klammern, gibt es Hoffnung für die Zukunft. Gott schenkt ein paar Lichtblicke, auch in dieser Gerichtsbotschaft. In Vers 4 lesen wir, der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Und in Vers 14, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Eine starke Zusage. Ja, das Böse nimmt zu in dieser Welt, aber gleichzeitig auch das Gute. Das heißt, die Zukunft bringt einerseits Gericht, andererseits Herrlichkeit. Auch das Reich Gottes mitten in diesem Untergang unserer Gesellschaft nimmt zu. Gott lässt vieles erschüttern, damit das bleibt und das sichtbar wird und das zunimmt, was unerschütterlich ist, das Reich Gottes. Und die Frage ist, was bringt die Zukunft für dich? Gericht oder Herrlichkeit? Willst du dem Gericht Gottes entkommen? Es gibt eine gute Nachricht. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, zwar ewig leben, für immer leben. Und es gibt eine gute Nachricht. Jesus Christus ist gekommen in dieser Welt und ist am Kreuz gestorben, weil wir ungerecht sind und weil wir nicht selber gerecht werden können. Er hat unser Unrecht auf sich genommen, hat dafür bezahlt und bietet uns einen Tausch an. Er gibt uns seine Gerechtigkeit und wir geben ihm unsere Ungerechtigkeit. Und so kann er uns gerecht machen vor Gott. Das Einzige, was du tun musst, ist zu sagen, ich komme zu dir, ich bekenne dir mein Unrecht, ich tue Buße, es tut mir leid, ich bitte um Vergebung und ich empfange dieses Geschenk, deine Gerechtigkeit. Hast du diesen Schritt schon getan? Es bleibt vielleicht nicht mehr so viel Zeit, wie du denkst. Triff heute diese Entscheidung, die Gerechtigkeit von Jesus anzunehmen, weil es heißt in Gottes Wort, der Gerechte wird aus dem Glauben, durch den Glauben, durch das Vertrauen auf Jesus leben. Die anderen aber werden nicht bleiben, werden nicht bestehen können im Gericht. Dieser Vers aus Habakuk 2, 4 wird im Neuen Testament dreimal zitiert. So wichtig ist das. Zum Beispiel im Römer 1, 16 bis 17 lesen wir, denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden Retter rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Sie zeigt uns, wie Gott uns in seinen Augen gerecht spricht. Dies geschieht einzig und allein durch den Glauben. Denn es heißt schon in der Schrift, durch den Glauben hat ein Gerechter Leben. Doch vom Himmel her wird Gottes Zorn sichtbar über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit ablehnen. Wenn du Jesus vertraust und dein Leben ihm übergibst, dann spricht dich Gott gerecht. Nur so musst du keine Angst vor der Zukunft und vor dem Gericht Gottes haben. Und in Hebräer 10, 36 bis 39 wird diese Aussage von Habakuk nochmals aufgegriffen. Und hier wird erklärt, was es heißt, Gott zu vertrauen. Hier heißt es, so werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kurze, kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen soll und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Gott zu vertrauen bedeutet also, unsere Zuversicht nicht wegzuwerfen. Auch wenn die Umstände schlimm sind, bei Gott zu bleiben. Mit ihm haben wir Grund zur Hoffnung. Gott zu vertrauen bedeutet, standhaft aufzuharren, wie Habakuk, bis Gott alles erfüllt, was er angekündigt hat. Uns an sein Wort zu klammern, komme was wolle. Gott vertrauen bedeutet, nicht aufzugeben, nicht zurückweichen, sondern weiterzumachen, auch wenn es schwierig ist. Gott vertrauen bedeutet, auf ihn zu warten. Die Könige und die Reiche dieser Welt kommen und gehen, aber Jesus kommt. Mach dich bereit, deinem König zu begegnen. Wir sehen also, das Böse nimmt in dieser Welt zu, die Ungerechtigkeit schreit zum Himmel, aber auch die Herrlichkeit des Herrn nimmt immer mehr zu, bis sie voll ist. Bei der Wiederkunft von Jesus Christus wird die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn die ganze Erde erfüllen. Und in Vers 20 heißt es, aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel, sei still vor ihm, du ganze Erde. Gott ist in seinem Tempel, er steht über die Erde, er regiert, sei still vor ihm, du ganze Erde. Gott möchte zu uns sprechen, aber oft sind wir gar nicht still. Oft sind die Geräusche und die Stimmen dieser Welt so laut, dass wir Gott gar nicht hören können. Und die Frage ist, was für Stimmen, was für Geräusche musst du abschalten, damit du Gott besser hören kannst? Erst wenn wir still vor Gott werden, können wir sein Reden deutlich hören. Vielleicht sagst du, aber ich höre Gott nicht. Dann öffne deine Bibel, dann nimm dir Zeit fürs Gebet, bau Hörzeiten in deinem Gebetsleben ein, dann geh auf den Turm wie Habakuk im Gebet und warte so lange, bis Gott dich sehen lässt, bis Gott dir etwas sagt. Sei still vor Gott, er will auch dir Antworten geben. Worauf schaust du? Habakuk ermutigt uns, auf das zu sehen, was Gott uns zeigen will, nicht auf die Umstände zu schauen. Er ermutigt uns, uns an Gott festzuklammern. Und wenn Gott eine Gerichtsbotschaft schickt, dass wir uns fragen, wo ist Unrecht in meinem Leben? Wo ist Hochmut in meinem Leben? Und wo ist es dran, umzukehren? Und wo ist es auch dran, dass ich selber wie ein Wächter bin auf der Mauer und die Menschen warne vor der zukünftigen Gefahr, damit sie umkehren können? Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Aber der Gerechte wird durch seinen Glauben leben, ewig leben. Das heißt nicht, dass wir nicht leiden werden, dass wir keine Schwierigkeiten haben werden, aber wir haben diese Zukunftsperspektive, wir werden leben, für immer leben mit Gott. Komme, was wolle, wir haben Hoffnung für die Zukunft. Für die Welt bedeutet die Zukunft Gericht, für die Gerechten aber Herrlichkeit. Lasst uns Gott dafür danken. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Zukunftsperspektive, die du uns gibst. Ich bitte dich, öffne du uns immer wieder die Augen des Geistes, dass wir sehen, wie du siehst, damit wir diese Welt und diese Lage so einschätzen können, wie du sie einschätzt. Öffne du uns die Augen, Herr. Danke, dass du uns Hoffnung schenkst. Danke, dass der Tag kommen wird, da wird die ganze Erde erfüllt sein von deiner Herrlichkeit. Hilf uns, wachsam zu sein. Hilf uns, auf dich zu warten. Hilf uns, uns an deinem Wort zu klammern, bis sich alles erfüllt, was du versprochen hast. Danke, Jesus Christus, dass du uns gerecht gemacht hast am Kreuz. Du bist unsere Gerechtigkeit, Herr. Und ich bitte dich um Weisheit in dieser gottlosen Welt, Menschen zu sein, die andere warnen vor der kommenden Gefahr, damit noch mehr Menschen gerettet werden. Ich bitte dich, dass du uns offene Türen schenkst, dass du uns hilfst, dass du uns zeigst, wie sollen wir darüber reden? Wie sollen wir Menschen helfen, dass sie gerettet werden? Danke, Herr, dass du uns führst durch deinen guten Heiligen Geist. Amen.